Gib ihm, Baby, gib ihm. Mann, ist das gut. Bad Boys, what you gonna do when they come for you? Diese Liga ist so wahnsinnig.
Allerherzlichste Glückwünsche unserem englischen Meister und seinen Fans. Der FC Liverpool hat die erste Meisterschaft seit 30 Jahren geholt und die erste überhaupt in der englischen Premier League. Dazu muss es natürlich Glückwünsche geben, aber, und dafür entschuldige ich mich vorneweg, wir werden heute nicht über den FC Liverpool reden und die Meisterschaft, aber, und das wisst ihr ja, es ist dokumentiert, wir haben mehrfach analysiert, dass eben nicht nur Jürgen Klopp, Jordan Henderson und wie sie alle heißen dafür verantwortlich sind, sondern eben auch der Verein an sich, die Leute im Hintergrund, all das ist für euch dokumentiert im Archiv von Click and Rush and Fums. Könnt ihr gerne nochmal nachfassen. Wir werden an gegebener Stelle sicherlich nochmal hier oder da ein paar Worte verlieren. Aber noch nicht einmal die Meisterschaft Liverpools hat es möglich gemacht, den heutigen Termin zu verschieben. Und das wollten wir auch gar nicht. Und auch noch nicht mal der Triumph Northampton Towns im Wembley hat es möglich gemacht. Auch da nochmal eine ganz kurze Ausfahrt. Northampton hat das League 2 Playoff-Finale gegen Exeter mit 4-0 für sich bestimmt und ist damit in der kommenden Saison Drittligist, spielt also in der League 1 regulär in der Saison, die ja abgebrochen worden ist, vorzeitig Siebter gewesen und die Playoffs, die gespielt werden, auch in League 2 und League 1, die hat also Northampton für sich entscheiden können. Auch da nochmal herzliche Glückwünsche hin. Jetzt aber nochmal ein ganz offizielles Willkommen zu Episode Nummer 29 von Click and Rush and Fums. Ich bin Ed Uli Hebel und Ed Joachim Hebel werdet ihr heute vermissen. Zum einen, weil er die englischste aller englischen Wochen hinter sich hat und die nächste schon wieder vor sich. Zum anderen aber, weil der besondere Podcast es eben erfordert hat, dass ich den alleine jetzt erstmal mache. Mal sehen, wie wir das Setup in Zukunft ein bisschen verändern können. Jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Christopher Schindler hat sich bereit erklärt, mit uns in Serie zu gehen. So ein bisschen also wie Schindler Till I Die, aber es soll keine ganz normale Interviewserie werden. Das war, habt ihr ja mehrfach schon gehört, auch im Podcast, mir ganz wichtig auch, dass wir ein Gespräch finden, in dem man eben keine Aussagen aus dem Kontext ziehen kann, in dem wir keine Überschriften für andere Medienhäuser kreieren wollen, in dem wir auch nicht irgendwelche Krisenherde permanent ansprechen wollen, ob jetzt David Wagner funktioniert bei Schalke oder nicht, weil er irgendwann mal vor zig Jahren Trainer Schindlers in Huddersfield war. Nein, wir wollen ein bisschen näher ran an den Menschen, an den Sportler, an den Athleten, der ja deutsch ist und der in England spielt. Das allein ist ja schon mal eine inzwischen nicht mehr ganz so ungewöhnlich, aber doch eine ungewöhnliche Konstellation und zum anderen eben, weil wir uns mal Zeit nehmen wollen, gewisse Inhalte auch richtig wiederzugeben. Auch da kein klassisches Interviewformat, wir sprechen tatsächlich miteinander, ich werde hier oder da mal eine Einschätzung zu gewissen Dingen abgeben, wo ich auch jetzt gar nicht unbedingt brauche, dass Christopher da irgendwas dazu sagt und auch das will ich nochmal vorneweg klarstellen. Ich nenne ihn in der Folge auch Christopher, er hat mir das Du angeboten, fand er gut und richtig für diese Serie, die wir hier so miteinander planen und ist in dem Fall tatsächlich, glaube ich, auch ganz sinnvoll, das so zu machen. Also nochmal vorneweg und das ist uns besonders wichtig gewesen bei der Idee und bei der Erstellung, so etwas, was wir hier mit Christopher Schindler machen, gibt es wenigstens, ist es mir bekannt, ist es mir nicht bekannt, nicht im deutschen Podcasting mit einem Profifußballer so on Detail zu sprechen. Ich bin super dankbar, dass sich der Spieler dazu bereit erklärt hat, das mit uns so zu machen. Das ist ein gewisses Vertrauen, das er uns entgegenbringt. Darauf sind wir auch sehr stolz, dass er es tut. Und ich hoffe, dass ihr das genauso wertschätzt, wie wir das tun. Denn ich bin wirklich, wirklich richtig glücklich, dass man sowas mal machen kann. Und dafür ist, glaube ich, auch der Podcast hier genau das richtige Medium, um das tun zu können. Weil natürlich müssen sich alle Seiten füreinander Zeit nehmen. Und ich habe euch ja schon gesagt, wir gehen in Serie. Deshalb ist es, glaube ich, ganz sinnvoll für diejenigen, die jetzt nicht so sehr mit dem Schaffen und mit der Biografie Schindlers vertraut sind, dass wir ihn erst einmal so ein bisschen vorstellen. Das machen wir in Episode Nummer 1. Liebe Löwenfans, sorry, ich kann jetzt nicht bei 60 München seine Karriere auseinanderklamüsern, sondern wir starten da, als es für ihn nach England geht, zu Huddersfield. Und natürlich gehen wir über den Aufstieg, in dem er ja die maßgebende Rolle gespielt hat, bis hin zur Premier League und seine Erfahrungen damit. Ich entschuldige mich auch schon mal im Vorfeld dafür. Ihr werdet mich zum Schluss nochmal hören. Das Gespräch ist ganz knapp vor dem eigentlichen Ende abgerauscht, respektive die Leitung nach England. Aber im Grunde habt ihr nur die Grußformeln verpasst. Ich habe ihn nämlich erwischt vor dem Auswärtsspiel in Nottingham, das Huddersfield verloren hat. Und er konnte sich dann auch nicht immer Zeit nehmen, dass wir dann nochmal hier alles Mögliche einsprechen. Dann ist auch noch eine Tonspur verloren gegangen. Lirum Larum, der Podcast, glaube ich, ist so, wie er ist, gut geworden. Ich habe zumindest das Gespräch sehr, sehr gerne geführt. Christopher Schindler, das werdet ihr auch nochmal hören, wie er Medien gegenüber denkt, hat sich die Zeit genommen. Dafür bin ich ihm super, super dankbar. Und jetzt will ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern jetzt ist Episode Nummer 29 von Click and Rush and vom Star. Ganz besonderes.
Wahnsinn! Wahnsinn! Es ist nicht zu erklären! Schindler gegen Al-Habsi! Schindler!
Ja, grüß dich, Christopher. In Huddersfield nehme ich an. Du bist kurz vorm Spiel wieder, Championship-Spiel. Das ist diesmal, wenn ich nicht ganz falsch liege, eine Auswärtsfahrt. Vorab will ich aber natürlich von dir wissen, wir nehmen auf am 26.06., also am Tag, nachdem Liverpool Meister geworden ist. Ist das wirklich das Thema in England, das Beherrschende? Wie hast du es wahrgenommen? Hast du vielleicht sogar geguckt oder jemandem geschrieben per Glückwunsch?
Wir haben es natürlich verfolgt hier, ist überall in den Medien, kann man sich vorstellen. Fußball hat nach wie vor einen riesigen Stellenwert in dem Land und die englische Presse ist natürlich auch dafür bekannt, dass sie das sehr, sehr groß und hoch hängen. Und ja, gerade Liverpool ist so eine ganz besondere Geschichte und ja, deswegen kommt man eigentlich gar nicht drum rum. Davon mitzubekommen und ist eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ist auch fantastisch aus deutscher Sicht, dass wir einen Trainer haben, der so erfolgreich ist hier in einem nicht ganz einfachen Umfeld, vor allem in Liverpool. Aber was der für seit Jahren dort für Arbeit leistet, ist sucht seinesgleichen. Ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube auch nicht, dass sie fertig sind mit der Entwicklung. Ich selber habe jetzt keinen Kontakt zu Spielern von Liverpool, aber nur von der Zeit, wo wir in der Premier League waren, konnte man auch schon sehen, dass die eigentlich Schritt für Schritt besser geworden sind, größer geworden sind und sich verbessert haben. Und ja, das ist auf keinen Fall jetzt irgendwas, was jetzt zufällig entstanden ist. Da steckt ein großer Plan dahinter und der ist super aufgegangen, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich ist genau, wie du sagst, komplett richtig, dass es eben kein zusammengekaufter Haufen ist, sondern ein Overall-Plan, sage ich immer, oder so eine Idee, in die wirklich investiert worden ist, natürlich auch monetär, aber vor allen Dingen auch in Sachen Leistung. Wie du es gesagt hast, das finde ich ja ganz spannend. Du warst ja quasi parallel neben denen, als es ja so richtig losging eigentlich mit der Leistungsexplosion bei Liverpool. Ist es eigentlich generell so als Profifußballer, dass du überhaupt einen Blick hast für anderes so neben dir, aber ich kann mir vorstellen, dass er einfach unheimlich viel mit dir selbst zu tun hat, mit deiner Mannschaft zu tun hat. Oder hast du links und rechts so Entwicklungen, dass du gemerkt hast, okay, da passiert wirklich was?
Ich glaube, das ist bei jedem Spieler unterschiedlich. Ich bin eher einer, der analytisch denkt, sage ich mal, und mich interessiert dann eher das größere Bild, das ein Verein abgibt, als jetzt welche Ergebnisse mal oder manche Ergebnisse, sondern eher der Plan dahinter, beziehungsweise die Entwicklung auch vor allem. Und nochmal, das war für mich persönlich ist es natürlich so, dass ich in England relativ überfordert bin aus deutscher Sicht mit Fußball, weil hier einfach, ja, du vor allem in der Championship eigentlich fast alle gefühlt alle drei Tage ein Spiel hast. Und ich persönlich mir dann relativ schwer dann noch neben meinen eigenen, meiner eigenen Belastung fußballerisch, dann noch groß auf andere Teams zu gucken. Aber man sucht sich natürlich auch immer, ja, Beispiele, wo es gut funktioniert und wo man das Gefühl hat, dass etwas nicht jetzt irgendwas zusammengekauft ist, sondern dass da wirklich ein Plan dahinter ist, dass auch mal eine Phase ist, wo es vielleicht nicht so läuft, wie wird dann reagiert. Wie sind dann die Konsequenzen dadurch im Handeln, was wird dann angepasst, und das ist natürlich schon sehr interessant. Und sobald man da Einblicke kriegt, konnte man speziell in Liverpool jetzt sehen, dass da ja einfach so hervorragende Arbeit geleistet worden ist. Und das ist in der Welt, die ich sag mal im Fußball vor allem sehr, sehr schnelllebig ist das ja schön zu sehen, dass es auch noch solche Geschichten gibt, wo ein Plan verfolgt wird, der stetig verbessert wird. Dass es da keine Garantie gibt für Erfolg, das ist auch klar, aber es gibt einen zumindest eine gute Chance. Und es ist wunderbar zu sehen, dass es jetzt geklappt hat in dem Fall.
Das ist ja auch ganz oft das, was viele Zuschauer, glaube ich, gar nicht so richtig verstehen, dass es ja auch eine gewisse Hygiene haben muss. Du kannst ja nicht, du kommst vom Fußball sozusagen und bist ja, also wenn du sagst, alle 3 Tage spielen, dann ist ja noch Reise mit dabei, dann musst du erstmal gucken, dass du schläfst. Dann musst du am nächsten Tag ja wieder, ob du jetzt gut schlafen konntest oder nicht, je nachdem, wie aufreibend das Spiel war, wieder weiter und dann ist der nächste Gegner schon wieder da, das ist ja mental unheimlich anstrengend und also das geht selbst mir so als Kommentator, dass ich mir manchmal denke, ja gut, jetzt ist zwar das Freundschaftsspiel zwischen San Marino und Estland, aber es mag auch mal sinnvollere Dinge zu tun geben. Aber weil du schon jetzt, ist ja ganz interessant angesprochen hast, auch der Schedule in der Championship. Lass uns doch mal vielleicht durchaus ein bisschen biografisch vorgehen, um mal deinen Weg nach England zu erfahren. Also die Löwenfans werden es mir jetzt hoffentlich nachsehen, dass wir jetzt nicht über 60 München so sehr reden, sondern tatsächlich über den Sommer 2016 oder muss ja schon vielleicht auch vorher gestartet haben. So, ehrlicherweise für mich, ich habe dich so richtig erst kennengelernt, das ist aber mein Fehler, nicht deiner, als du bei Huddersfield gespielt hast und ich bin euch dann als Kommentator so ab Oktober in etwa zugeteilt worden in der Aufstiegssaison, als man gemerkt hat, okay, da ist was los. Aber mal vorher gesagt, war England immer schon ein Ziel für dich? Hast du irgendwie, oder wie kann man sich das generell vorstellen? Bist du mal zu deinem Berater gegangen und hast gesagt, Mensch, England wäre eigentlich irgendwie ganz geil oder ist Huddersfield auf dich zugekommen oder wer kam auf dich zu? Also das ist ja immer unheimlich spannend für uns so zu erfahren, wie läuft sowas eigentlich?
Ja, also bei mir ist es eigentlich relativ, wie man hier sagen würde, straightforward, weil ich habe jetzt vielleicht ganz kurz 17 Jahre lang bei 1860 gespielt, bin mit 8 Jahren dort hingegangen, durch jede Jugendmannschaft durch, mit 9, durch jede Jugendmannschaft durch, bin dann in den Profikader gerutscht, von Kurzeinsätzen über etablierter Spieler, Stammspieler zum Kapitän, dann eigentlich so diese Entwicklung durchgemacht, die man sich eigentlich nur erträumen könnte, aus persönlicher Sicht. Und ja, ich hatte eigentlich nie vor, den Verein zu verlassen, so wirklich, weil ich war wirklich ein Urgestein und auch eine Herzenssache für mich. Und wenn du mich jetzt fragst, warum ich das gemacht habe, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß noch, dass ich im Jahr davor war ich bei Red Bull Salzburg ein Thema, war auch schon relativ weit und ja, wir haben uns das dann angeguckt und alles war eigentlich perfekt. Und ich habe trotzdem zu meiner Frau dann gesagt, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Ich fühle es nicht so. Und ich dachte zu der Zeit eigentlich, das ist halt, weil ich an 60 gewöhnt bin und weil ich nicht weg will dort. Ja, und ein Jahr später kam dann mein Berater mal mit einer Nachricht. Ja, Huddersfield ist interessiert an dir. Und ehrlicherweise wusste ich nicht mal, ob Huddersfield in England ist oder in Amerika oder wo das überhaupt ist. Also ich hatte keine Ahnung über die Liga, ich hatte keine Ahnung über England. Und England war jetzt per se jetzt kein Ziel für mich, auf gar keinen Fall. Also das war jetzt nicht was, wo ich gesagt habe, da will ich jetzt unbedingt nochmal hin. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das hat eigentlich angefangen mit so einem Interesse von Huddersfield über David Wagner. Und ich habe erst dann eigentlich gar nicht mich so damit beschäftigt richtig. Und als dann die Saison vorbei war, habe ich mir dann relativ gegen Ende der Saison halt auch mal gesagt, komm, fliegst du mal rüber, schaust dir das an. Hörst dir an, was der Verein zu sagen hat, wie die sich das vorstellen, was der Trainer für eine Philosophie hat. Und damals waren schon ein paar Spieler aus Deutschland auf dem Weg dorthin. Ich glaube, Chris Löwe war damals schon verpflichtet. Michael Hefele war verpflichtet. Ich weiß nicht, ob Elias Katsunga schon verpflichtet war, aber es war auf jeden Fall so, dass ein paar deutsche Spieler sich schon auf dem Weg dorthin quasi gemacht haben. Und ja, damals bin ich weiß noch genau, mit meiner Frau dorthin geflogen und ja, ich habe mir das angeguckt und es war eigentlich alles sehr, sehr basic von der Struktur her, von dem ganzen Trainingsgelände her und es war eigentlich total das Gegenteil von dem, was ich halt das Jahr davor beim anderen Verein vorgefunden habe. Und da bin ich aber dann, also meine Frau hat erst so, war so mittelbegeistert und ich habe aber irgendwas hat mir gesagt, ja, da habe ich Bock drauf, so, also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann hat es geklappt und das zeigt, dass im Leben manchmal ja so Entscheidungen, die ja, von denen man vielleicht nicht das meiste erwartet, dann sich herausstellt im Nachhinein, dass es vielleicht eine der größten Entscheidungen deines Lebens war. Und so sehe ich es jetzt immer noch, ehrlich gesagt. Also die Zeit in England hat mich natürlich fußballerisch, karrieretechnisch, aber auch mit meiner Familie einfach weitergebracht. Während ich das sage, das ist jetzt nicht nur positiv, sondern vor allem auch schwierige Zeiten haben mir dann geholfen, ja, Probleme selbstständig zu lösen, weil wir eigentlich immer nur, meine Familie und ich eigentlich, wir sind, kommen beide aus München, meine Frau und ich, und wir hatten eigentlich immer Leute um uns rum, die wir um Hilfe fragen können, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, und das war halt dann von einem Tag auf den anderen weg. Dazu kam natürlich noch, dass es mein erster Vereinswechsel war, also es war eine sehr, sehr intensive Zeit am Anfang, eine sehr, sehr, sag mal, unsichere Zeit im Sinne, dass man ja so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Und ja, wir haben dann, um in dem Bild zu bleiben, wir haben dann relativ schnell lernen müssen, wie man sich zurechtfindet und wie man die Arme und Beine benutzt, um über Wasser zu bleiben. Und das hat sehr gut funktioniert im Nachhinein.
Das ist erstaunlich, weil wie du eben sagst, bei Huddersfield hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt, die hatte ich wirklich nur am Rande auf dem Schirm und hatte auch gar nicht so richtig die Bewegung nach oben gespürt. Das war ja, glaube ich, auch noch die Zeit, was ja immer viel zitiert worden ist in Deutschland, dass Wagner irgendwie nur eine Kammer hatte als Büro. Aber kann man sich das dann so von der Organisation her beim Verein vorstellen, dass die dir trotzdem schon helfen und sagen so, ey, also Huddersfield ist jetzt auch nicht so der Nabel der Welt, wir schauen mal, dass du da ein Häuschen bekommst, mit dem du klarkommst. Oder generell dir einfach vielleicht hier oder da helfen. Das sind ja so Dinge, die man oft gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber weil du jetzt so gesagt hast, das ist so eine Gefühlsgeschichte bei dir, kann ich mir vorstellen, dass du insbesondere in einem neuen Land einfach recht schnell was brauchst, wo du sagst, ja gut, da kann ich dann irgendwie auch wieder voll beim Fußball dann irgendwann sein. Vorher aber müssen ja natürlich tausend andere Dinge passieren.
Ja, also es war in der Zeit wirklich so, dass Fußball eigentlich so die einzige Konstante ist. Normal sagt man immer, im Idealfall kann man sich voll auf den Fußball konzentrieren, wenn alles andere um einen rum halt funktioniert. Und die Anfangszeit in Huddersfield war tatsächlich so, dass alles andere nicht funktioniert hat, außer der Fußball. Also das war wirklich so, dass der Fußball da so ein Anker geworden ist für mich. Meine Frau hatte eine brutal schwierige Zeit da, weil ja, wie du sagst, ich dachte auch, ich komme da hin und da schaut man sich dann gleich ein Haus an oder eine Wohnung oder kriegt da ein Auto und ich komme da an und das Erste ist, man braucht einen Bankaccount, ja, also ohne Bank und ohne Nebenkosten Bill kriegt man in England gar nichts. Also es war tatsächlich so, dass wir da angekommen sind und im Hotelzimmer waren und halt nicht fahren konnten. Wir hatten kein Auto, gar nichts. Und ich habe meine Frau dann auch nach 2-3 Tagen dort wieder nach Hause geschickt und habe gesagt, pass auf, du bleibst jetzt erstmal zu Hause. Wir hatten eine kleine Tochter zu dem Zeitpunkt, war die noch sehr, sehr unselbstständig, unsere Kleine, und hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht. Und da habe ich gesagt, pass auf, bleib in Deutschland, bis ich hier erstmal so, ich sage es mal, ein Grundgerüst an Organisation geschaffen habe, von denen wir dann halt sagen können, wenn wir die ersten Hausbesichtigungen haben, Wohnungsbesichtigungen haben, kannst du gerne rüberfliegen nochmal, aber bis dahin, ja, bleib erstmal weg, weil ich bin durch die Vorbereitung natürlich ans Training gebunden gewesen. Ich war nur unterwegs letztendlich und ja, meine Frau konnte halt eigentlich gar nichts machen, war total von mir abhängig, war eigentlich nur im Hotel gesessen. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, jetzt, oder wir haben das zusammen entschieden, lass uns jetzt, wenn es darum sei jetzt, dass wir 3 Wochen vielleicht getrennt sind voneinander, lass uns das so machen, weil so hat das keinen Sinn. Und ja, hat mir gezeigt, ich weiß nicht, ob es in Deutschland, wenn man innerhalb von Deutschland wechselt, auch so ist, weil das haben wir nie gemacht, aber es war auf jeden Fall brutal, ja, eine brutale Erfahrung, um was man sich da alles kümmern muss, und zwar größtenteils alleine, um natürlich, ich will dem Verein nicht Unrecht tun. David Wagner hat vor allem brutale Veränderungen dort gemacht. Also der hat diesen Verein von Grund auf professionalisiert. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir viele, viele Spieler aus dem Ausland hatten. In dem Jahr auch geholt haben wir dann eine Position im Verein installiert, die sich wirklich nur um die ausländischen Spieler gekümmert hat, mit denen du dann für genau solche organisatorischen Fragen war, der dein Ansprechpartner quasi. Aber das waren halt alles Entwicklungen, die sind gewachsen und die waren halt nicht da, sondern die sind erst im Kommen gewesen. Und also man kann wirklich sagen, dass am Anfang war der Verein halt sehr, sehr, ja, sehr, sehr einfach strukturiert und David hat halt dann ja viel, viel Professionalität reingebracht und natürlich auch darauf abgestimmt, dass viele Spieler aus dem Ausland da sind, die halt andere Bedürfnisse haben, die in anderen, wo es halt wichtig ist, dass man schnell Flüge kriegt nach Hause, wenn es ist, dass der Trainingsplan auch so ist, dass die Spieler natürlich, wenn es geht, nach Hause können und ihre Familie sehen können auch. Also es wurde sehr, sehr viel auch darauf Rücksicht genommen. Und auf der anderen Seite hatten wir halt dann englische Spieler, die brutal offen dafür waren. Also das war, ich habe selten in so einer Mannschaft gespielt und ich weiß noch genau, ich habe zu David am Anfang gesagt, das ist Trainer, es kann auch schief gehen, wenn man viele von dem anderen Land holt. Das ist ein Risiko, weil sich dann halt vielleicht auch die englischen Spieler da so ein bisschen benachteiligt fühlen, wenn dann auch natürlich alles danach geregelt wird, dass sich die Spieler vor allem außerhalb halt wohlfühlen. Und da hat er zu mir gesagt, ich weiß noch genau, also erst heute hat er gesagt, ja, ich weiß, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich habe nur Spieler halt, die mit gutem Charakter geholt und ich hoffe, dass es halt auch funktioniert. Und ja, er sollte recht behalten. Also ja. In dem Jahr hat er wirklich so mit den die Mannschaft, die wir zusammen hatten, war der absolute Wahnsinn. Und ich weiß, dass natürlich Erfolg da auch sehr, sehr viel hilft und die Entwicklung vorangetrieben hat, aber auch außerhalb vom Platz. Es war eine sehr, sehr hohe Leistungsdichte und sehr, 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 sehr hohe Qualität im Training, weil halt wirklich die Spieler nah beieinander waren und das hat uns letztendlich dann auch die Plattform gegeben, um zu erreichen, was wir dann erreicht haben letztendlich.
Das ist auch tatsächlich, glaube ich, das, was man sehr, sehr schnell gespürt hat, dass es keine ganz normale Truppe. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, es war, glaube ich, ein Yorkshire Derby. Ich glaube, in Leeds war das, es war ein Sonntagmittagsspiel, soweit weiß ich es noch, das habe ich damals kommentiert. Und ich glaube, kurz vor Schluss, ihr entweder den Siegtreffer geschossen habt, den Ausgleich, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und Wagner dann so die Coaching-Zone verlassen hat und da ist mir was furchtbar Blödes rausgerutscht, was jetzt irgendwie Jugendliche nicht hören dürften. Und ich dachte jetzt, okay, jetzt für mich ist jetzt vorbei, weil da zu dem Zeitpunkt war ich auch noch relativ jung bei The Zone. Und dann kam aber der Chef auf mich zu und sagt, ja, so genau so brauchen wir es. Und das war so der Moment, als ich gespürt habe, ja, auch mit diesem Trainer und mit diesem Team, das, also nicht böse gemeint, aber ihr wart talentweise Leeds nicht ebenbürtig. Aber ihr habt die einfach ganz klassisch rausgenommen, mit Willen und mit Organisation. Und da habe ich zu meinem Boss im Nachklapp gesagt, lass uns mal das Field im Auge behalten. Ich glaube, das geht, wenn nicht nach oben, Minimum in die Playoffs. Da hab ich das so gespürt. Also das war so der Moment, als ich wusste für mich, das war ein Fehler, dass ich Huddersfield von Saisonbeginn an nicht auf der Liste hatte.
Ja, aber das war für mich ehrlich gesagt auch. Ich weiß noch, wo ich mich dann so ein bisschen mit Huddersfield beschäftigt hatte, als mein Berater mir gesagt hatte, dass sie interessiert seien, habe ich mich damit beschäftigt natürlich und geguckt, was haben sie so gemacht in den Jahren davor. Und da war, ich glaube, 17., 19., 19., 15. Mal und dann 17. wieder. Und ich hatte ja bei 60 eine relativ intensive Zeit im Abstiegskampf in der zweiten Liga auch. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das war so mein Bedenken. Du gehst dahin ins Ausland und stell dir vor, es geht nicht. Geht nicht gut. Und dann spielst du wieder gegen Abstieg und in einem anderen Land. Und ja, und bei mir war es eigentlich genauso. Ich habe dann die ersten Trainingseinheiten habe ich gesehen, den Zug und dieser Wettbewerb innerhalb der Mannschaft, aber positiv, nochmal, das hatte ich nie. Also das hatte ich noch nie. Wir hatten bei 60 auch mal mit Benny Laut, Biro, Kevin Volland und so. Wir hatten auch eine super Mannschaft, so von der Qualität. Aber rein, weil es halt einfach ein zusammengewürfelter Haufen war quasi, birgt es halt ein großes Risiko in meinen Augen. Und wir haben da eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht, sondern David hat uns dann diese Idee vermittelt einfach, die er hatte. Jeder hat da einfach voll seinen Beitrag dazu geleistet und hat ihm die abgekauft. Und dann war es eigentlich egal, gegen wen du spielst und wo du spielst, ob zu Hause oder auswärts. Wir haben es einfach den meisten Gegnern richtig schwer gemacht. Und das zeigt, dass es nicht nur einen Weg zum Erfolg gibt, sondern halt auch viele Ansätze und dass es halt auch verschiedene Spielertypen gibt und wie wichtig es ist, dass, dass man halt dann die richtigen Spielertypen in der Mannschaft kriegt und was dann daraus auch entstehen kann. Und wir haben selber nicht geglaubt, selbst am Anfang haben die, wo wir, ich glaube, wir hatten nach den ersten 7 Spielen, glaube ich, haben wir 6 gewonnen und 1 unentschieden gespielt. Da haben die Experten in England immer noch gesagt, dass wir absteigen am Ende des Jahres. Und wir Deutschen wussten, also wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten nicht, wie der Rhythmus der Spiele ist, wie hart eine Saison ist in England, wie es ist, über Weihnachten durchzuspielen. Das wussten wir alles nicht. Und ich glaube, das war unser entscheidender Vorteil auch, dass wir uns überhaupt nicht damit beschäftigt haben, so, und dass wir uns keine Gedanken darüber gemacht haben, sondern einfach, wir sind einfach dahin gekommen, haben Gas gegeben und haben Spiele gewonnen vor allem und haben die Ergebnisse erzielt. Und dadurch ist es halt einfach, hat es dann diese Dynamik angenommen, die dann in die Premier League Saison dann auch mit reingegangen ist und die es uns ermöglicht hat, das zu schaffen, was wir lange geschafft haben.
Aber hast du, weil du gerade gesagt hast, das hat euch gar nicht groß interessiert, hast du dir beim Wechsel mal angeguckt, auf was du dich da einlässt? Also 46 Spieltage plus halt dann noch Pokal und eventuell ja, also in dem Fall waren es ja dann sogar Playoffs, die ja monsterkräftezehrend waren. Oder ja. Bist du wirklich rein und hast gesagt, nee, komm, ich probiere es einfach mal. Weil ich stelle mir schon immer vor, jetzt gar nicht mal so sehr körperlich, aber vor allen Dingen mental, das muss doch unheimlich schwierig sein, alle 2-3 Tage auf den nächsten Gegner, wie laufen die? Und irgendwann kommt doch so im November, Dezember mal, also das kommt ja selbst bei mir manchmal als Kommentator so durch, dass ich mir denke, so ja, komm, whatever.
Ja, also es ist brutal, das kann ich jetzt, ja, ich sag mal, in der aktuellen Situation, in der wir sind, noch glaubwürdiger sagen, als es noch am Anfang ist. Am Anfang haben wir aber wirklich überhaupt keine Gedanken gemacht. Also ich habe mich, das ist eine Zahl am Anfang, das ist ja gut, 46 Spiele und dann okay, 2 Pokale. Aber das spürst du halt dann wirklich erst, wenn du es halt durchlebt hast. Und ich sag mal, nach 3-4 Jahren merkst du es halt dann noch mehr und du weißt einfach, wie hart es halt dann auch ist. Und ich glaube auch in der ersten Saison, das kann ich nicht oft genug sagen, ist halt der Erfolg, trägt dich halt dann auch, ja. Dann, selbst wenn du mal ein Spiel nicht gewinnst, kannst du es halt auch so sehen, dass du sagst, du hast nicht groß Zeit, dann so drüber nachzudenken und du hast in 3 Tagen dann die nächste Chance, das wieder gerade zu rücken. Also so haben wir es dann halt auch mal gesehen, wenn wir wirklich dann mal ein Spiel verloren haben oder halt auch die Leistung nicht gebracht haben, haben wir es halt wirklich so gesehen, jetzt machen wir einen Tag danach, schauen wir uns das an, den Mist, den wir gespielt haben, oder die Fehler, die wir gemacht haben, und dann war es gut und dann hast du dich halt wieder aufs neue Spiel konzentriert. Und so geht es halt wirklich Schlag auf Schlag. Und in der Saison hat der Trainer auch viel rotiert, vor allem im Pokal, und wir hatten auch die Mannschaft dazu, also wir hatten wirklich 18, 19 Starter, wie man hier sagt, also mögliche Stammspieler von der Qualität her, und die haben wir halt auch regelmäßig benutzt, wir haben die regelmäßig gewechselt, rotiert, jetzt auf der Innenverteidigerposition weniger als auf anderen, aber es ist eine andere Belastung und das spüre ich jetzt brutal. Das spüre ich jetzt sehr und das ist auch was, wo man so ein bisschen gucken muss. Weil ich glaube nicht, dass es wird halt mit, ich sehe es jetzt, es wird halt von Jahr zu Jahr wird es halt schwieriger. Ich persönlich war jetzt auch in der Position, wo ich halt eigentlich jedes Spiel gespielt habe über die letzten 4 Jahre. Und das zerrt an deiner Substanz und da geht es dir genau wie mir, es ist natürlich auf dem Kopf her, und da sehe ich das größere Problem vom Kopf her, ist es halt irgendwann auch so, dass du einfach immer wieder dir sagen musst und dich beschmutzt, jetzt mach's, es kommt weniger vom Herzen, sag ich mal, sondern es kommt mehr vom Kopf dann irgendwann mal, und das ist dann die Challenge, wo halt wirklich nur dein Kopf sagt, komm, wir reißen das jetzt nochmal, komm, wir gehen jetzt durch die schwierige Zeit durch, komm, wir bestehen im Abstiegskampf. Und das ist so im Moment die größte Herausforderung, die
ich habe. Ich fühle dich, ich bin 2 Jahre älter als du. Ich habe es körperlich nochmal deutlich schwieriger als du. Nee, Quatsch. Aber also so bei dir ist es, ging ja sportlich gleich relativ stark los. Also hier von aus Deutschland aus betrachtet, und das ist ja dann auch im Verlauf der Saison weitaus mehr geworden, dass auch deutsche Medien insbesondere auf euch geblickt haben. Du warst ja so immer von Beginn an klar gesetzt. Also die Engländer haben dich, mit jedem, den ich gesprochen habe vor Ort in Yorkshire, die haben gesagt, Schindler ist eine Bank. Also die haben dich quasi geliebt und gemeint, so an sich bist du eigentlich ein Engländer.
Ja, das ist richtig, ja. Also der Trainer damals, David Wagner hat zu mir gesagt, wo ich gekommen bin, meinte er, du bist Innenverteidiger Nummer 1. Dafür haben wir dich geholt. War zu der Zeit auch der Rekordeinkauf für eine, ja, ich sag mal, für heutige Verhältnisse eher bescheidene Summe. Ich glaube, von damals, weiß ich nicht, 1,8 Millionen Pfund. Und das zeigt auch schon, wo dieser Verein eigentlich herkommt. Also das ist jetzt kein Verein, der wirklich hier die großen Sprünge macht und irgendwelche Unsummen für Spieler ausgibt. Aber zu der Zeit war das halt einfach ein Verein, der wirklich ein kleinerer Zweitligaverein war. Jetzt von der Geschichte her nicht, aber ich sage jetzt mal von der ja, jüngeren Vergangenheit her, war das ein kleinerer Zweitligaverein und das ist dann stetig gewachsen und ich habe glaube ich 5 Kilo zugenommen, nachdem ich nach England gekommen bin, in relativ kurzer Zeit. Und das musste ich auch, weil der englische Fußball einfach viel physischer ist und körperbetonter ist und man halt wirklich gegen große, kräftige Spieler spielt vor allem. Aber ich konnte halt auch viel mitnehmen aus meiner Zeit von 60 und habe mich auch relativ schnell halt an den englischen Fußball gewöhnt. Und ja, was das andere angeht mit dem Lob und Dingen, das ist halt immer für mich, ja, es ist schön zu hören, da bin ich Mensch genug, aber ich lese keine Zeitung zum Beispiel hier. Ich lese, das habe ich relativ schnell bei 60 auch aufgehört, weil ich dann Mensch bin, der sich sagt, mich interessiert das nicht, was in der Zeitung steht, aber wenn du es liest, interessiert es dich. Und ich glaube, so ist jeder tief im Inneren. Und deswegen habe ich gesagt, das ist halt für mich, es tut mir nicht gut, mich auf meine Leistung zu konzentrieren. Und deswegen bin ich jetzt einer, der zum Beispiel überhaupt nicht liest, was für eine Bewertung ich für ein Spiel kriege, was irgendjemand über mich sagt. Auch in der Zeit, wo es halt richtig gut gelaufen ist, war es, interessiert mich nicht. Wenn ich ein Interview mache, lese ich es nicht. Zum Beispiel, außer bevor es halt veröffentlicht wird, zum Beispiel. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Und ja, das ist jetzt für mich, der Umgang mit den Medien ist auch für mich jetzt nicht so, das ist, was wir jetzt hier machen, das ist ja eher eine Ausnahme, sage ich mal. Ja. Ich mich da ja auch selber nicht für wichtig genug halte und ich halt auch selber weiß, wie schnell es halt in eine andere Richtung auch geht und ich eher der Fan, das habe ich vorher schon angedeutet, bin von stetigem Wachstum und eigentlich was Gesunden, das gewachsen ist und dann das kommt aus dem Nichts und ist hier der große Held. Das ist nicht für mich so richtig. Also das bin ich nicht und da fühle ich mich auch nicht so wohl damit, sondern das können gerne andere machen. Ich versuche meinen Job zu machen und natürlich weiß ich auch um meine Verantwortung, auch in der medialen Welt, sage ich jetzt mal, und dass das gemacht werden muss und auch gut ist, das ist alles okay, ich mache das auch, aber ich für mich ist das jetzt nicht wichtig, also für mich ist das nicht was Entscheidendes oder was ich am Fußball liebe, sondern ich versuche stetig besser zu werden und die Sachen zu tun, die man von mir verlangt und danach habe ich eigentlich meine Karriere und auch mein Lebensstil so ein bisschen ausgerichtet und das ist das, was wo ich mich wohlfühle und deswegen war das für mich auch dieser Hype, der hat mich eigentlich nie so interessiert und ich habe mich da wirklich auch abgeschottet und also ich habe versucht, das halt so normal wie möglich zu halten.
Also unsere Hörer wissen Bescheid und du nicht, weil du den Podcast jetzt nicht hörst, aber im Grunde verbringen wir erstmal immer die ersten 20 Minuten damit, die ganzen Heldensagen vom Wochenende erstmal zu relativieren in diesem Podcast. Daher kann ich das sogar ganz gut verstehen, dass man sich das einfach spart, weil es ist einfach schade, dass es halt nur noch schwarz und weiß gibt und ja, ich weiß, wir wissen ja alle, woher das kommt und es muss klicken und es muss sich verkaufen und so, aber das ist ja genau die Idee dieser Sache hier, einfach mal ein paar Graustufen, die es einfach überall gibt, einzubauen und hoffentlich gelingt uns das ganz gut. Ich will mal ein bisschen fast forward jetzt gehen in diese Aufstiegssaison. Bis heute tatsächlich eines der prägendsten Spiele, die ich auch immer nenne, wenn ich gefragt werde, was waren so deine Highlights und da waren jetzt Europa-League-Finals und so weiter dabei, aber dieses eine Spiel, euer Aufstiegsfinale in Wembley gegen Reading damals, das habe ich sehr präsent vor Augen und ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich da so extrem mitgefiebert habe, weil das Spiel war sportlich jetzt schwierig zu konsumieren, sage ich jetzt mal, aber war natürlich monsterspannend und dann erinnere ich mich noch, euer damaliger Besitzer, Dean Hoyle, der ist immer mit dem Geländer gelegen und der war fertig mit der Welt. Und dann kommt es dazu, logisch musste so sein an dem Tag, dass du, das war Montagnachmittag damals, an diesem Bank Holiday Monday, der letzte Elfmeter und Christopher Schindler schießt. Und mich hat es jetzt nicht so sehr gewundert, dass du das gemacht hast. Ich habe jetzt vor kurzem erstmal im Examiner, also das ist so die Regionalseite oder Zeitung, die über Huddersfield am meisten so betreut, gab es ein ganz interessantes What If. Was wäre passiert, hätte Christopher Schindler verschossen? Wie wäre es mit dem Verein weitergegangen? Wäre Wagner vielleicht direkt weitergezogen? Wären dann Spieler XY gar nicht gekommen? Logischerweise wäre es nicht in die Premier League gegangen, vielleicht nie sogar, ja? Also eine unfassbare, unglaubliche Drucksituation für dich. Und du hast, also kannst du mal beschreiben, was da in dir vorgeht oder ging überhaupt was vor? Oder hast du auch da versucht, einfach nur zum Punkt zu laufen und zu schießen?
Ja, also vielleicht eine kleine Geschichte am Rande. Es war eigentlich mein erster Elfmeter im Profifußball. Also ich habe früher, also durch die Jugendmannschaft bei 60, war auch Kapitän gewesen und so, habe ich regelmäßig bei, was weiß ich, Hallenturnieren, bei irgendwelchen Turnieren halt Elfmeter geschossen. Also das war jetzt für mich nicht... Ich hatte jetzt kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen. Im Halbfinale habe ich nicht geschossen, da haben wir Sheffield Wednesday, weil da war ich mausetot nach Verlängerung und habe mich nicht danach gefühlt. Und ich meine, das Spiel selber, du hast ja selber gesagt, war jetzt auf überschaubarem Niveau, sagt man so schön, hat von der Spannung gelebt und ja, hat ein grundsolides Spiel, einen Stürmer ruhig gehalten und habe halt mich danach gefühlt. Und ich habe dann gleich nach dem Spiel bin ich zu David Wagner hingegangen und habe gesagt, ich schieße einen. Also ich mache einen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber es ist nur noch der fünfte übrig. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, dann schießt den fünften, ist okay. Und dann sagt er so, ja wirklich, bist du sicher? Und dann habe ich gesagt, ja, bis vor 2 Sekunden war ich mir eigentlich schon sicher. Also es war, ich weiß nicht, ich bin rausgegangen aus dem Spiel und habe gesagt, ich schieße einen. Habe es einfach so beschlossen für mich. Ich habe gar nicht, auch da ist mir erst im Nachhinein halt, dann kann man sich ja vorstellen, nach einer Woche oder so, ist mir erst klar geworden, wie groß dieser Elfmeter eigentlich war oder wie, der Elfmeter an sich nicht, aber wie groß die Konsequenzen von diesem Elfmeter halt sind. Und auch da, ich weiß, Hef hat verschossen. Und ich glaube, als zweites oder so, und ich bin vorgegangen, habe ihn genommen, habe gesagt, mach dir keinen Kopf und so, das wird gut gehen. Also ich habe das immer so, weiß ich nicht, ist vielleicht im Nachhinein einfach zu sagen, aber man geht da immer hin und sagt, und manchmal spürt man es einfach. Und die ganze Saison war eigentlich so, dass es einfach, ja, sein sollte. Ich habe viele Spiele in der 94. Minute noch einen Sieg oder einen Ausgleich geschossen, weil das war einfach so, ja, sollte sein. Und dann kam Heft halt völlig aufgelöst so, und ich bin gesagt, mach dir keine Sorgen, wir machen das. Und dann wirklich, ich bin Letzter und der Spieler vor mir von Reading verschießt dann. Und ich merke schon die Klopfe auf meinen Schultern, so, die halt sagen, ja, jetzt mach's, jetzt komm, du kannst es machen. Und das war eigentlich so das, was ich mitgenommen habe auf dem Weg nach vorne, dieses auf unsere Kurve zu, du kannst jetzt wirklich, du kannst es machen, mach's einfach jetzt. Und dann, ja, das Interessante ist, dass ich jetzt eigentlich, ich sage aus einer Kamera, aus einer Vogelperspektive. Also ich, wenn man mich fragt, das war natürlich, seid ihr jetzt nicht die Ersten, die mich das fragen, wie man sich da fühlt. Mhm. Ich kann es eigentlich gar nicht so beschreiben. Das ist ein komisches Gefühl, so als wäre man gar nicht richtig da gewesen. Ich weiß nur noch, dass ich gesehen, also ich habe das Bild vor Augen, wie dieser Ball das Netz, dieses Bild habe ich, ist so das, was ich noch von Tag so, wenn ich so am Eintritt habe. Ja, der Rest war halt, ja, wenn man meinen Jubel sieht, weiß man auch, dass ich nicht so drauf vorbereitet war, mhm, auf das Ganze. Aber der Rest war halt einfach, ja, pure Ekstase. Und es ist so viel abgefallen und es war so intensives Jahr, anstrengendes Jahr mit den Playoffs, Pokals, den ganzen Spielen, den Druck, der sich dann aufbaut, wenn man da Wembley spielt, das ist halt da vor uns, glaube ich, das Aufstiegsfinale von der dritten Liga, dann ja, das Pokalfinale. Und man hat das schon auf den, wir waren 2 Tage eher da, glaube ich. Das merkt, wie besonders es halt ist. Und ein Aufstieg in die Premier League ist halt dann schon eine Nummer. Und dieses ganze Event war eigentlich so surreal, wenn man sich zurückerinnert. Und Ich bin froh, dass meine Familie da sein konnte, also meine Frau und meine Tochter und mein Berater auch. Und wir, ja, das, ich weiß, ich bin da runtergegangen, meine Frau in Tränen hat gesagt, ob ich noch ganz dicht bin, was mir einfällt, diesen Elfmeter zu schießen. Und ja, also es war einfach, ich weiß es nicht. Ich, wenn ich mich so gerne, ich glaube, ich habe, so Dinge, die passieren halt dann einfach. Die passieren halt einfach dann so.
Das Erstaunliche ist ja tatsächlich auch, dass, also im Nachklapp, haben wir schon drüber telefoniert, ich habe es schon wieder vergessen, irgendwie ein goldener Schuh oder was gebaut worden für dich oder so. Also das war ja dann, du warst dir dann so die Reinkarnation des absoluten Führungsspielers in Huddersfield. Was mich dann damals Leute angerufen hatten, auch aus England, die einfach mal wissen wollten, wer ist dieser Schindler so plötzlich? Also das war echt enorm. Also guckst du den Elfmeter manchmal? Hast du den überhaupt mal gesehen oder das Spiel nochmal angeschaut oder wie hältst du es damit?
Ich hatte ihn auch mal beim alten Handy. Also ich hab schon es waren auch Freunde in den Stands in den auf der Tribüne und kriegt halt Videos zugeschickt aus allen möglichen Winkeln und damals war das schon brutal. Also das war der Wahnsinn, was dann da losgetreten worden ist, da wieder. Also für mich, ich habe das dann in der Zeit dann auch gar nicht so mitbekommen und auch weggehalten von mir. Ich bin dann einfach, war einfach müde, dann leer nach der Saison und wir sind dann einfach nach Deutschland in den Urlaub gefahren und haben versucht, halt das so ein bisschen sacken zu lassen, alles, und es hat wirklich 2 Wochen gedauert. Und dann kam halt eigentlich schon die Vorfreude auf die Premier League und dieser Gedankengang, dass man hat es halt so geschafft. Ne? Also es war für mich persönlich, war es immer ein Ziel, erstklassig zu spielen und das halt aus eigener Kraft zu schaffen, ist in meinen Augen halt auch viel, viel wert. Selber jetzt zusammen mit einer unglaublichen Mannschaft und einer unglaublichen Geschlossenheit in der Mannschaft, ist es halt unglaublich viel wert, einfach da ja seinen Beitrag geleistet zu haben und aus eigener Kraft einen Aufstieg womöglich eine oder die beste Liga der Welt. Und das bedeutet mir sehr viel. Und dann gab es der Monopoly-Figuren, haben sie von meinem Schuh, haben die gemacht. Und der Clubbesitzer hat mir, auf die gucke ich gerade, ehrlich gesagt, eine Bronzestatue, die, ja, ich glaube, 40 Zentimeter, 50 Zentimeter hoch wird die sein, hat er anfertigen lassen, von dem Moment, wo ich den Ball halt trete. Unser Clubbesitzer war sehr krank letztes Jahr. Und mitten in diese Zeit hat er mich dann zu seinem Haus beordert fast. Und hat dann gesagt, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich wartet. Und ich hab dann einen Menschen vorgefunden, der sehr, 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 sehr prächtig aussah und wirklich in keinem guten Zustand war und trotzdem hat er dann, ich glaube, seine Frau veranlasst, dass sie mir dann so ein abgedecktes etwas bringt und ich hatte keine Ahnung, was das ist und auf einmal ist es diese Statue von dem Moment, wo ich den Elfmeter trete und seine Worte waren halt da, das ist der Zeitpunkt, an dem du unser Leben verändert hast, unser aller Leben und ja, wenn ich jetzt so darüber rede, kriege ich Gänsehaut, weil das...
Ich auch.
Das ist größer als jetzt, weiß ich nicht, die anderen, die, ich sage jetzt mal, finanzielle Folgen oder selbst der Ruhm oder irgendwas oder die Aufmerksamkeit, die mediale, das interessiert mich nicht. Aber wenn jemand sagt, ja, du hast unser Leben damit verändert, dann ist es schon Wahnsinn. Und ich bin froh, dass es so geschehen ist, wie es geschehen ist, ehrlich gesagt. Und habe aber dann, wie gesagt, danach auch versucht, das alles wegzuhalten, mich auf die Premier League zu freuen. Ich habe dann im nächsten Jahr eigentlich so das beste Jahr meiner Karriere gespielt. Das erste Premier League-Jahr und ja, dann da war es dann schon, da war es dann wirklich so, dass du ja nicht zum Einkaufen gehen konntest und dass 5 Leute ein Foto von dir wollten. Und das ist auch was ich nicht kenne. Also ich war lange bei 60 und mich kennen da wahrscheinlich auch viele, aber München ist halt ein bisschen anders als Huddersfield und das ist, Huddersfield ist jetzt nicht klein, aber das ist viel, sag ich mal, familiärer und Fußball kannte halt zu der Zeit vor allem halt jeder und das war halt das große Thema. Und das war halt dann wirklich was, wo halt Leute quasi meinen Namen einfach mit dieser Erfolgsgeschichte einfach in Verbindung gebracht haben und auch immer noch tun, ein Stück weit.
Also ich fühle es immer so, ich weiß gar nicht, wie dir das geht, aber das ist, glaube ich, sogar ein Thema zwischen Deutschland und England. Wenn du in England über die Straße gehst und du siehst jemanden, der meinetwegen einen Schlüsselanhänger von Arsenal hat oder sowas in London, der durchaus mal vorkommen kann, dann muss darüber gesprochen werden. Und in Deutschland ist das alles ein bisschen lauwarmer. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie kritisieren, aber das ist einfach so die Wahrnehmung, die ich habe. Und das ist auch der Grund, warum ich halt ganz viel in England verhaftet bin, weil mir das sehr viel näher ist, dass irgendwie auf eine Seite ernster zu nehmen, auf die andere Seite dann aber doch wieder ein bisschen lockerer zu nehmen. Also man sagt ja auch ganz gerne, dass der Ansicht der Einwohner Yorkshires, da geht es ein bisschen langsamer und durchaus aber gerne auch mal mit einer gewissen Ironie. Und das ist mir eigentlich irgendwie ganz nahe.
Ja, also absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Der Deutsche, der Fußball hier hat einen anderen Stellenwert, würde ich sagen. Also ich habe immer so das Gefühl, dass es ist natürlich auch Sportart meistens in Deutschland, aber hier ist das nochmal, also hier wird man, wenn man auch mit meinem Berater gesprochen drüber, wenn du hier halt ins Stadion gehst, das ist für die wie ein Feiertag, ja. Also das ist für die, da gibt es nichts anderes. Boxing Day und so weiter. Also es ist, Fußball hat hier einfach nochmal einen anderen Stellenwert. Es ist wirklich allgegenwärtig und das kann sehr belastend sein. Das sei auch. Also es ist für mich auch manchmal zu viel. Aber ja, es ist auch eine andere Wertschätzung. Ich glaube, in England ist es, ja, vielleicht ist es auch Yorkshire, ich weiß es nicht, aber da ist es halt wirklich sehr, sehr, das ist so, Fußball ist das Beste, was du machen kannst. Und das ist das Größte, was man machen kann, aus eigener Kraft dann auch einen Lebensstil zu erschaffen, wo du dir halt vielleicht keine Sorgen machen musst, finanziell oder so. Und sowas wird, glaube ich, in Deutschland viel kritischer geäugt. Da heißt dann eher, vielleicht tue ich da, ist es auch so ein bisschen zu klischeehaft oder ist es ein bisschen zu einfach formuliert oder. Aber ich glaube, dass es halt eher darum geht, ja, die sind überbezahlt. Ja, und das ist halt so ein bisschen, ist einfach anders hier. Also hier diskutierst du mit deinem Postboten über das Spiel, Gärtner kommt einfach mal zu dir im Garten rein und schneidet das Gras und die Hecke und denkt dann, und dann, ja, kommt halt vorbei, wartet, bis du rauskommst und sagt dann, ja, also ich habe jetzt mal hier deinen Rasen gemäht, ja, ohne dass du ihn eigentlich beauftragt hast. Und der Fensterputzer kommt dann auch auf einmal. Also es war wirklich, zu der Zeit sind auf einmal alle vorbeigekommen und auf eine total, ja, nette Art und Weise. Also es war schon sowas, was man auch über die englische Kultur so ein bisschen, ich glaube, London ist da anders, aber vor allem hier oben, das ist halt alles ein bisschen familiärer und man kennt sich und man weiß auch, wenn es schwierig läuft, dass man vielleicht über was anderes redet, aber es sind echt wirklich nette Menschen hier, so kann man es sagen. Es sind wirklich aufgeschlossene, hilfsbereite, nette Menschen und ja, aber auch total anders kulturell. Und das ist eigentlich so was relativ Spannendes, was ich so in den letzten Jahren eigentlich auch so gelernt habe über mich selber, über wie ich mir das Leben vorstelle, wie ich es gewöhnt bin aus Deutschland, wie es Engländer gewöhnt sind. Und die ganzen Klischees, die Engländer über die Deutschen mit Engländer haben, ist wirklich, witzig. Und ein paar sind halt wirklich nicht an den Haaren herbeigezogen. Und das macht es eigentlich schon auch nochmal auf einer anderen, jetzt mal vom Sportlichen abgesehen, ja, auf einer anderen Ebene sehr interessant, mal in England zu sein.
Ja, also generell ist ja, glaube ich, das immer die, also du hast es jetzt ganz gut beschrieben, es gibt ja immer dieses Klischee, der Engländer, wenn ein Ferrari-Fahrer sieht, dann sagt der englische Vater zu seinem Sohn, wenn du dich zusammenreißt, kannst du den eines Tages auch fahren. Und hier in Deutschland heißt es, naja, muss ja einen auf dicke Hose machen, das finde ich ganz treffend beschrieben. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber das müssen wir natürlich nochmal kurz besprechen. Dann spielst du Premier League plötzlich und also auch da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, da war ja selbst ich aufgeregt. Ich habe euch kommentiert damals gegen Crystal Palace war das, war die Saison mit Frank de Boer, wo das dann bei Crystal Palace ja eher nicht so gut lief und die dann zwar aber noch gerettet wurden, aber die ersten, glaube ich, 7 Spiele irgendwie kein Tor geschossen haben oder so und alles verloren haben. Und ihr seid ja dann irgendwie relativ schnell so sehr marschiert, dass man das Gefühl hatte, yo, das passt. Ihr habt ja dann, glaube ich, sogar United geschlagen. Also das macht ja auch nochmal was mit dir. Du hast bis dato, bei allem Respekt, Luis Graben und so, gute Spieler, klar, aber auf einmal spielst du gegen Lukaku und Jose Mourinho und das hat ihn damals mega geärgert, dass er gegen euch verloren hat.
Ja, also ja, wir hatten einfach so eine brutale Vorfreude auf das Projekt und auf dieses, uns haben wir alle in der zweiten Liga schon abgeschrieben und gesagt, dass wir runtergehen. Und dann haben die Playoffs erreicht und haben sie gesagt, weil wir am Schluss haben wir relativ viel verloren dann in der Saison vor den Playoffs und dann haben wir gesagt, ja, die haben in den Playoffs keine Chance und dann haben sie im Finale keine Chance. Und wir haben es denen eigentlich immer so gezeigt, ne? immer den ganzen Kritikern haben wir es dann irgendwie gezeigt und ja, also es war eigentlich klar, dass wir runtergehen für alle und diese Unbekümmertheit hat uns so geholfen am Anfang, dass wir die nötigen Punkte gesammelt haben und wir haben jetzt nachhinein rückblickend, ja, ich glaube, als uns diese Unbekümmertheit dann verloren gegangen ist, da haben wir dann die Probleme bekommen. Aber am Anfang hat uns halt, vielleicht haben sie uns nicht ernst genommen oder vielleicht unsere Spielweise auch nicht, aber wir haben halt unser Ding durchgezogen und war es eigentlich total egal, ob du gegen Lukaku gespielt hast oder gegen, weiß ich nicht, gegen Kane oder gegen jemand anders. Also es war mehr, was wir halt machen, was wir, wie wir verhindern wollen, dass Gegner in gefährliche Situationen sind und nicht, wie wir verhindern wollen, dass Kane in oder Lukaku in gefährliche Situationen kommt, sondern wir haben einfach so versucht, unseren ja, sehr, 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 sehr speziellen Stil durchzuziehen und das hat im ersten Jahr sehr, sehr gut geklappt. Und da haben wir am Anfang speziell ein paar Teams überrascht. Man U, United auch. Aber diese Zeit in der Premier League, die war sehr extrem. Also man hat beide Extreme halt. Halt kennengelernt und wir hatten halt auch nicht, wir haben halt auch nicht, man muss zu unserer Verteidigung oder zu, ich meine, von uns hat halt niemand was erwartet und das hat geholfen, auf jeden Fall. Und quasi jedes gute Ergebnis oder jedes Unentschieden wurde eigentlich, hat jeder gesagt, boah, wie gut ist die Mannschaft, wie gut sind die Spieler, was weiß ich, aber Premier League ist hart, also Premier League ist wirklich, wirklich speziell die Top 6 Mannschaften, das ist eine andere Liga. Also das ist wirklich spürbar für mich auch. Ich glaube, ich habe die Art mich angepasst an die erste Liga auch ziemlich schnell, vor allem im ersten Jahr. Aber Top 6 Mannschaften, sag mal, von denen man vielleicht Arsenal und Man U waren so die einzigen zwei, wo du halt gedacht hast, okay, an einem wirklich guten Tag kannst du mal einen Punkt holen. Aber alles andere das war einfach eine andere Liga. Das war einfach, ja, die haben dich physisch, psychisch gefordert mit allem. Also die sind wirklich ruthless, sagt man hier. Also die nehmen keine Rücksicht und die warten nur auf irgendwelche Schwächen und die nutzen es einfach aus. Und das war trotzdem eine wahnsinnige Erfahrung und eine Erfahrung, auf die ich auch sehr stolz bin. Und ja, auch eine Erfahrung, die ich gerne vielleicht nochmal haben würde, bei aller Schwierigkeit oder bei allem fordern oder überfordern vielleicht manchmal auch, war das wo ich im Leben halt auch, was ich auch fürs Leben mitgenommen habe, wo ich gesagt habe, das ist wirklich, man kann sich halt wirklich anpassen. Du kannst dir, wenn du dich nicht limitierst selber, kannst du auch Dinge erreichen, von denen du es nie gedacht hast, dass du sie erreichen kannst. Und das war eigentlich so was nicht jetzt nur für mich galt, sondern eigentlich so über den ganzen Huddersfield-Stand, über die ersten 2 Jahre vor allem. Das ist wirklich, das war auch einer unserer Sprüche, den David Wagner halt mit reingebracht hat, dieses No Limits und den Gedanken haben wir halt wirklich gelebt und auch mit Leben erfüllt. Dieses, es gibt wirklich keine Grenzen, egal wie klein oder groß du bist. Es liegt an dir und du kannst erreichen, was du willst. Und das war was, wo wir wirklich alle drauf vertraut haben und wo wir wirklich alle geglaubt haben. Und wo wir durch dann Erfolg, das natürlich auch beschleunigt worden ist und ja, dann so richtige, auch eine Bewegung in der ganzen Umgebung so ein bisschen draus entstanden ist. Und Teil davon gewesen zu sein, ist einfach, ja, erfüllt mich mit Stolz.
Ja, und auch mehr noch, also das wird ja, euer Konzept von damals wird ja ganz gerne jetzt kopiert oder zumindest teilweise mitgenommen. Das liegt auch an Weber, der jetzt natürlich zum Beispiel anderswo hingewechselt ist, dann zu Norwich oder so, aber also es gibt ja unheimlich viele Mannschaften, Preston North End, die es auf eine Inselart und Weise probieren, vieles davon einfach zu kopieren, was ja auch dafür spricht, dass ihr da eine Menge geleistet habt. Also das erste Jahr war quasi die Vollendung des Märchens sozusagen. Das zweite Jahr, darüber ist, glaube ich, viel gesprochen. Das muss man auch nicht nochmal irgendwie groß aufmachen. Da war, glaube ich, allen irgendwie im November, Dezember hier klar oder zumindest von Berichterstattern der Seite gut. Es wird dann schwierig. Der Verein hat dann entsprechend auch relativ schnell reagiert, Sievert gebracht und so. Das soll uns jetzt gar nicht alles mehr so sehr kümmern, sondern auch da, wir müssen ein bisschen draufdrücken. Aber eine Frage möchte ich dir natürlich noch stellen, weil gerade die aktuelle Zeit ist ja nochmal eine ganz besondere, so jetzt, also das wirst du ja so auch gar nicht kennen in deinem Profileben, dass du mal in Anführungszeichen 3 Monate frei hattest, was ja nicht, das ist ja de facto nicht frei, aber wie geht's dir denn jetzt so als Sportler damit, weil jetzt hättest du eigentlich Urlaub und irgendwie dein Körper ja auch, ne, und auch Timing und so kann ich mir vorstellen, also das geht ja mir selbst beim Kommentieren schon so, dass ich nach 3 Monaten irgendwie einfach denke, wow, du bist langsam.
Ja, es ist eine ja, also es ist für uns, ich glaube für Fußballspieler genau wie für jeden anderen auch eine wahnsinnig schwierige Zeit und der Hauptgrund dafür ist diese Ungewissheit einfach. Ich glaube, wenn ich jetzt vor 3 Monaten wüsste, in 3 Monaten geht's los, dann wäre das einfacher gewesen. Nur bei uns war es halt so, das ist halt wirklich, man hat von Woche zu Woche halt gewartet auf neue Informationen und auf neue Beschlüsse von den Politikern. Und auf neue Anweisungen von der Liga, was man darf, was man nicht darf, geht's weiter, geht's nicht weiter. Und man hatte frei, aber man hatte nicht, also man konnte sich frei machen davon. Man konnte nicht abschalten, man konnte nicht regenerieren, weil man musste sich natürlich auch fit halten und man musste natürlich auch davon ausgehen, dass wieder gespielt wird. Und es ist jetzt ein Unterschied zwischen 6 Wochen Urlaub, was jetzt, sag ich mal, normal ist, und 10 Wochen, wo du halt wirklich ein anderes Programm brauchst. Und ich will da jetzt vielleicht nicht zu viel ins Detail gehen, aber es ist schon mal ein Problem, wenn du halt nicht auf einen Tag hinarbeitest, wo es weitergeht und der stand ja ewig lang nicht fest, dann geht das natürlich als Kettenreaktion, ist es halt natürlich schwierig, irgendwas zu planen oder auf was hinzuarbeiten, weil du ja gar nicht weißt, worauf du hinarbeitest. Und das war das, was eigentlich am schwierigsten war vom Kopf her, diese Spannung und Motivation hochzuhalten, weil du nie wusstest, ob es überhaupt weitergeht und wann es weitergeht und wie es weitergeht. Und ich bin ins Training gekommen und die ersten Tage dachte ich bei Passspielformen, die sehr einfach sein sollen, dass ich mich übergeben muss auf dem Platz. Also es ist wirklich so, dass der Körper wirklich auf dem Nullpunkt war und trotzdem der Kopf nie abgeschaltet hat. Also der Kopf hat nie, für den Kopf war es nie Urlaub. Also der Kopf hat nie gesagt, so jetzt hast du mal 10 Wochen frei, jetzt berücksichtig mal, weil du wusstest nicht, ob es 10 Wochen sind, ob es 8 Wochen sind, ob es überhaupt weitergeht. Sondern der Kopf war immer angespannt. Und auch über die wie geht's weiter mit dem Fußball? Geht's weiter mit dem Fußball? Man hat alle möglichen Sachen gehört hier über die Einkünfte, die fehlen durch die Zuschauer, was einen Knock-Effekt hat und so weiter. Also es gibt ähnliche Probleme wie in Deutschland. Und das ist alles nochmal anders hier, weil man natürlich sehr, sehr, sehr abhängig ist von den Medienrechten, Vermarktung und den Einnahmen durch Fernsehgelder und so weiter. Das ist ja quasi der ganze Grundstock. Ich sag mal, das Vermögen von einem Verein. Und das ist sehr, sehr viel Unsicherheit gewesen. Und wir haben versucht, uns so gut wie möglich vorzubereiten. Und ich hoffe, dass wir genug Zeit hatten, vor allem, um auch verletzungsfrei durchzukommen, weil ich glaube, dass jetzt drei Wochen im Mannschaftstraining eigentlich nicht reichen, um sich genügend vorzubereiten auf jetzt 8 Spiele in, ich weiß nicht wie vielen Tagen, 25. Also es wird brutal und ich bin froh, wenn ich mal vom Kopf her halt auch zur Ruhe komme, so ein bisschen, das ist das, worauf ich mich jetzt eigentlich freue. Ich sehe es jetzt wirklich so, dass jetzt noch 4 Wochen sind für uns, wo wir wirklich Vollgas geben, Kopf runter, durch, alles raushauen, was drin ist, was da ist. Und dann die Situation neu bewerten und schauen, wo wir stehen und wie es ausschaut, weil alles andere, ist noch zusätzlicher Stress auf deinen Kopf, der sag ich mal, jetzt in der Verfassung ist, der ein bisschen Schonung angesagt ist, ein bisschen runterfahren. Aber da müssen wir jetzt noch 4 Wochen durch und dann hoffe ich, dass wir zwischen den Saisons vielleicht ein bisschen Pause kriegen und noch Zeit finden, ein bisschen abzuschalten.
So, und jetzt auch nochmal zum Abschluss ein sehr bemerkenswertes Gespräch, wie ich finde. Und es ist absolut nicht normal, dass ein Profifußballer sich der Öffentlichkeit gegenüber so öffnet. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich habe Christopher Gschindler sehr, sehr gerne zugehört. Ein sehr reflektierter, intelligenter Mensch. Das ist wenigstens der Eindruck, den ich gewonnen habe. Und einer, der darüber hinaus natürlich auch noch einer der besten Verteidiger in der Championship ist, ist also quasi unser Mann in Yorkshire, wenn ihr so wollt. Also sorry nochmal für den abrupten Abbruch des Gesprächs. Ich habe im Grunde eigentlich nur noch abgebunden und gesagt, du fährst nach Nottingham, triffst Lewis Graben nochmal, den du ja im Aufstiegsfinale auch gesehen hattest. Und er hat sich dann eigentlich nur nochmal verabschiedet und ich mich entsprechend auch. Das sind, glaube ich, sowieso die uninteressantesten Teile dieses Gespräches. Aber mir hat es in jedem Fall Spaß gemacht. Christopher, das habt ihr ja gehört, ist Medien gegenüber jetzt nicht unbedingt immer komplett aufgesperrt, weshalb ich noch mehr zu schätzen weiß, dass er uns dieses Vertrauen entgegenbringt und ich hoffe, dass wir das auch bestätigen können mit dem, was wir da vorhaben. Sagt uns unbedingt, wie es euch gefallen hat. Das ist, glaube ich, gerade in dieser Episode ganz, ganz wichtig. Klar, wir kriegen hier oder da mal ein Like oder einen Daumen hoch bei Instagram oder so. Aber in dem Fall ist es wirklich uns ein Anliegen, dass ihr uns sagt, wollt ihr sowas, gefällt euch sowas, vielleicht auch sogar schon mal Fragen für die kommenden Folgen mit einreicht, weil das dann, glaube ich, auch für Christopher nochmal besonderer ist, wenn er auch wirklich mit euch dann sprechen kann. Also ich fand es ziemlich cool. Ich bitte euch auch, wirklich die sozialen Netzwerke quasi voll zu machen, uns zu schreiben, Hashtag ClickBrushFums und auch gerne da, wo es geht, Bewertungen dalassen, zum Beispiel bei iTunes eine positive Bewertung dazulassen. All das hilft uns einfach nur, damit möglichst viele Menschen dieses Gespräch hören können, von dem ich denke, dass es die Podcast-Welt tatsächlich gebraucht hat, neben all dem Blödsinn, den es ansonsten gibt. So, das soll es aber jetzt auch gewesen sein. Bis kommende Woche.